Kaffee abwärts.
Willkommen zum Kaffee abwärts, dem Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Mein Name ist Daniel. Wir sind hier im zweiten Podcast von drei Teilen. Davor der Podcast, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, geht es um Abwehrmechanismen. Und der erste Teil hat das Thema gehabt von Vera Birkenbühl. Und zwar, wie dort die Abwehrmechanismen aus ihrer Sicht aufgestellt sind. Und ich möchte euch sozusagen in diesem zweiten Teil drei weitere Abwehrmechanismen zeigen oder euch vorstellen. Natürlich gibt es unzählige mehr. Sigmund Freud hat es sehr präsent gemacht. Danach Anna Freud hat auch ein kleines Buch geschrieben über Abwehrmechanismen. Aus meiner Sicht, wie ich auch im letzten Podcast schon erwähnt habe, sind es hier Themen oder Abwehrmechanismen, Abwehrmanöver, mit denen ich sehr oft in Berührung komme. Sich mit denen zu beschäftigen, hat mir geholfen, damit umzugehen und vor allen Dingen auch sie zu erkennen. All das spiegelt meine Erfahrung wider und muss nicht eure Sichtweise. Ihr habt vielleicht noch viel mehr, mit denen ihr in Berührung kommt. Würde ich euch aber jetzt noch mehr vorstellen, wäre das irgendwie wie auswendig gelernt. Das will ich nicht. Ich möchte sozusagen letztendlich meine Sicht, mit der ich auch wirklich Erfahrung gemacht habe. So, was ist nun Thema von diesem Podcast? Einmal die Projektion, dann die Identifizierung und die Theorie der kognitiven Dissonanz. Starten wir mit der Projektion. Was ist die Projektion? Was passiert bei einer Projektion? Ihr kennt das vielleicht selbst. Ihr seht eine Person oder habt Kontakt mit einer Person oder ihr seht sie im Fernsehen und irgendwas passiert bei euch. Ihr mögt sie oder ihr mögt sie nicht. Das muss nicht immer passieren, aber manchmal kann es passieren, dass ihr sofort eine Emotion mit dieser Person verknüpft. Und das allein ist schon die Aussage zur Projektion. Es werden einer anderen Person unbewusst eigene Gefühle und Impulse zugeschrieben. Denn die Projektion dient der Vermeidung von Angst und Scham und der Aufrechterhaltung eines mit dem eigenen Selbstverständnis vereinbarten Bildes von euch selbst. Nicht ich selbst habe manipulierende Absichten, sondern mein Gegenüber und mein Interaktionspartner. Nicht ich bin derjenige, der das in die und die Weise ausführt oder die und die Absichten hat. Nein, es ist mein Gegenüber. Hier haben wir zum Beispiel die Schattenprojektion. Das sind unannehmbare Wunschvorstellungen. Also ich habe selber Fantasien, die vielleicht nicht sein dürfen. Diese werden anderen zugeschrieben, weil sie dort besser bekämpft werden können. Diese Projektion kann sich kollektiv auf eine ganze Gruppe richten. Meist werden Minderheiten bevorzugt, die sozusagen die Sündenbockfunktion einnehmen. Eigenes Fehlverhalten oder eigenes Verlangen wird nach außen verlagert. Jemand anderes tut etwas Falsches. Dadurch wird die Person von Schuldgefühlen, also ihr selbst, entlastet euch. Und der andere kann für euer Fehlverhalten bestraft werden. Ich gebe euch auch mal ein Beispiel, dann wird es vielleicht plastischer für euch. Larry Craig ist ein US-amerikanischer Politiker. Craig stimmte in seiner Amtszeit mehrmals gegen Gleichstellungsbestrebung homosexueller Menschen. Er bekämpfte förmlich diese Gleichstellung. Er bekämpfte indirekt die Homosexualität dadurch, dass sie nicht sein darf. Und auch wir erleben in der heutigen Zeit, sei es in Polen oder auch in Brasilien, wird wieder verstärkt gegen die Homosexualität gekämpft. Im Jahr 1982 dementierte Craig Gerüchte, mit jugendlichen Helfern im Kongress Sex gehabt zu haben und in einem damals gerade laufenden Skandal verwickelt zu sein. Im Sommer 2004 hatte der Aktivist Michael Rogers erstmals mit einem Mann Kontakt, der behauptete, mit Craig Sex gehabt zu haben. Im Laufe der Zeit kamen weitere Hinweise hinzu. Die Zeitung Idaho Statesman aus der Heimat von Larry Craig forschte weiter und stieß auf drei weitere Männer, welche Angaben mit Craig Sex gehabt zu haben. Daraufhin konfrontiert Rogers den Abgeordneten Anfang 2007 wieder mit den Vorwürfen und erhielt wieder ein Dementi. Nein, das stimmt nicht. Am 11. Juni 2007 fiel Craig einem verdeckt ermittelten Polizisten auf einer bekannten Schwulenklappe des Flughafens Minneapolis-St. Paul auf, da er sich nach den ungeschriebenen Gesetzen der Szene wie jemand verhielt, der Kontakt aufnehmen möchte, um Sex zu haben. Das heißt, er hat in sich ein Verlangen, was wahrscheinlich durch seine Kindheit, durch seine Eltern nicht sein darf, was schlecht ist, was eklig ist, was nicht sein darf. Und trotzdem hat er einen Teil in sich, der dieses Verlangen hat. Um aber zu überleben, hat er das Abwehrmanöver, dass das bekämpft werden muss. wahrscheinlich sein Vater oder seine Mutter lehnten Homosexualität stark ab oder lehnten dieses Verhalten, was auch immer es ist, stark ab. Und er übernimmt dieses Verhalten auf der einen Seite, damit er wiederum sein Überleben sichert. Und das ist ganz wichtig. Das ist nicht irgendwie, naja, wenn man das jetzt so hört oder wenn man das liest, warum kann er nicht einfach dazu stehen? Manche haben den Eindruck, das geht nicht, weil ihr Leben daran hängt. Sprich, es ist eine Lebensstrategie und letztendlich aber auch teilweise eine Überlebensstrategie. Eine Überlebensstrategie, nicht von den eigenen Eltern, wo die Abhängigkeit ja da ist. Ohne die Liebe der Eltern, ohne die Zuneigung, ohne die Anerkennung sterben wir. Und das Wichtigste ist, wir hatten es im ersten Podcast zu diesem Thema Selbstwertgefühl. Wir tun alles, um unser Selbstwertgefühl hochzuhalten. Also kann es auch sein, dass wir in dem Falle das Verhalten eines Aggressors, also der von vielleicht seinem Vater, seinen Eltern oder wer auch immer, der dieses Verhalten so krass ablehnt, übernimmt einen Teil dieses Verhalten und er bekämpft aber sein eigenes Verlangen im Außen. Das heißt, er bekämpft die Homosexualität, obwohl er selber homosexuelle Tendenzen oder, sagt man das so, homosexuelle Tendenzen, er möchte gerne mit Männern Verkehr haben. Wenn ich jemanden stark kritisiere oder stark bekämpfe, bekämpfe ich oft einen Teil in mir selbst, der nicht sein darf. So viel zum Thema Projektion. Kommen wir zur Identifizierung. Und auch die wird euch teilweise bekannt sein, wahrscheinlich auch wie die Projektion. Die Identifizierung ist ganz simpel gesagt, sie besteht in der Übernahme der Normen und Wertvorstellung einer anderen Person, meist einer Elternfigur oder eine starke Bezugsperson aus der Kindheit. Das Kind versucht, die wichtigsten Eigenschaften des beneideten Elternteils zu übernehmen, um sich so mit ihm zu identifizieren. Auch hier Übernahme des Verhaltens des Aggressors, damit ich überleben kann. Ich werde zu dem Teil, der mich vielleicht wie auch immer schlecht behandelt hat. Aber auch das ist wie eine Überlebensstrategie, die wir in der Kindheit uns angeeignet haben. Wir tun alles, unser Körper, unser Gehirn tut alles, um zu überleben. Diesen Urinstinkt, der ist so tief in uns verankert. Und selbst wenn ein bestimmter Teil, ein Elternteil uns ablehnt oder ein bestimmtes Verhalten verlangt, dann übernehmen wir das oft, weil wir glauben, so sichern wir uns die Liebe, so sichern wir uns unser Überleben. Das sind nicht immer unsere eigenen Werte und Normen. Ihr kennt das vielleicht, wenn der Kinder hat. Oftmals gibt es die Methode, ich werde Dinge anders machen. Ich werde Dinge nicht so machen wie meine Eltern. Das muss nicht immer sein, aber in bestimmten Nuancen werden Eltern Dinge anders machen wollen als ihre eigenen Eltern. Und das Spannende ist, in bestimmten Situationen kommt automatisch ein Kommentar oder eine Interaktion, die von der Sprache her, von der Tonalität genauso ist wie die eigenen Eltern. Das, was man eigentlich ablehnen wollte, weil das so tief in uns verankert ist. Also die Werte und die Normen und die Regeln werden Teil von unserer Identität, obwohl wir sie vielleicht, wenn wir kognitiv darüber nachdenken, nee, das würde ich nicht so machen, aber sie sind Teil von unserer Identität geworden. Auch das ist von Vera Birkenbühl ganz spannend gesagt. Das Selbstwertgefühl hängt auch damit zusammen, dass wir unsere Werte, unsere Normen, unsere Regeln übernommen haben von unseren Eltern, damit wir überleben. Und wenn wir sie übernommen haben, sind sie Teil unserer Identität und die kriegen wir nicht einfach los. Das heißt, gerade in so einer automatischen Situation oder Situation, wo eine automatische Handlung, wo ein Reflex kommt, sind wir selber manchmal erschrocken, oh Gott, jetzt habe ich ja wie meine Eltern gesprochen und in der gleichen Sprache, in der gleichen Tonhöhe. Das ist die Identifizierung mit einem Elternteil und auch das ist völlig okay. Das ist normal. So sichern wir unser Überleben. Nichts ist gut oder schlecht, sondern der Mensch ist so gepolt zu überleben und dadurch auch Verhaltensweisen zu übernehmen, um sein Überleben zu sichern. Das war eigentlich relativ simpel, die Identifizierung. Und nun kommen wir zu etwas, aus meiner Sicht ist das nicht so bekannt wie diese beiden Abwehrmechanismen. Und zwar die Theorie der kognitiven Dissonanz. Und das gibt euch vielleicht auch einen Hinweis, warum zum Beispiel bei Trump, warum so viele, die aus unserer Sicht völlig verkehrte Sichtweise, warum da so eine Identifizierung mit Trump passiert. Also die Theorie der kognitiven Dissonanz. Dort ist die Grundannahme, dass eine Person bestrebt oder dass Personen bestrebt sind, unangenehme Zustände im Kopf, eine Spannung, die im Kopf ist, eine sogenannte Dissonanz, auszuweichen. Die zum Beispiel entsteht, wenn zwei Kognitionen, also Überzeugung, Gedankengänge, Meinung oder Werte oder auch Einstellung im Widerspruch stehen. Oder wenn die Kognition und das tatsächliche Verhalten unvereinbar ist. Ich rauche, weiß aber, dass Rauchen ungesund ist. klassisches Beispiel. Ich trinke, weiß aber, dass Alkohol ungesund ist und meinen Körper schadet. So, wie kriege ich das nun hin? Auf der einen Seite will ich natürlich gesund leben, wie auch immer gesund definiert ist. Aber ich will nichts tun, damit mein Körper aktiv geschadet wird. Gleichzeitig will ich aber auch ein Bier trinken. Die kognitive Dissonanz um diese Spannung, die muss ausgeglichen werden. Dass ich beides kann. Ich kann gesund leben und kann aber auch ein Bier trinken. Also kognitive Dissonanz erzeugt eine Motivation, in den betreffenden Menschen die entstandene Dissonanz, also bei euch, zu reduzieren. Weil Dissonanz ist unangenehm. Wir versuchen das in Einklang zu bringen und diese in Anführungsstrichen negativen Gefühlszustände zu beenden. Das Auflösen der Dissonanz kann also folgendermaßen erfolgen. Das zugrunde liegende Problem wird gelöst. Häufig ist es dabei notwendig, den Blickwinkel zu ändern, um neue Lösungswege zu erkennen. Also wie kann man diese Spannung, diese Dissonanz auflösen? Das ist jetzt Variante 1. Ihr löst das Problem. Meinetwegen, ich höre auf mit Bier trinken. Kann eine Variante sein. Also, mit der Lösung verschwindet auch die Dissonanz. Zum Beispiel auch, wenn ihr, meinetwegen, ihr lernt einen neuen Partner kennen und da wird Alkohol strikt abgelehnt. Ich liebe meinen Partner, will ihm auch gefallen, will auch Anerkennung haben, Thema Selbstwertgefühl von den Eltern, aber ich trinke Alkohol. Also Variante 1 ist, ich höre einfach auf damit. So, das nächste ist, die Wünsche, Absichten oder Einstellungen werden aufgegeben oder auf ein erreichbares und somit konfliktärmeres Maß gebracht. Meinetwegen, ich trinke nur, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und nicht mehr bei meiner Partnerin oder bei der Familie. Was gibt es noch? Die physiologische Erregung wird gedämpft. Zum Beispiel, wenn ich das Verlangen habe, nach Bier zu trinken, mache ich Sport oder andere Aktivitäten, ausgleichende Aktivitäten, Ruhe, Vermeidung von vermeidbarem Stress, Meditation, was auch immer. Oder aber auch durch den Konsum von Beruhigungsmitteln, Tabak oder anderen Drogen oder auch Alkohol. In dem Falle passt das Beispiel nicht. Aber ich habe das Verlangen nach, meinetwegen, meiner Ex-Partnerin anzurufen. Also betäube ich mich mit Alkohol, mit Drogen. Dann gibt es auch noch Scheinlösungen, also Illusionen oder Ausreden, die unsere Spannung, wir denken, dass es Ausreden sind, unsere Spannung reduziert werden muss. Diese Spannung im Kopf, darum geht es, die können wir nicht aushalten. Das heißt, die Erregung wird auf eine andere Ursache zurückgeführt. Dann der Widerspruch zwischen Verhalten und Einstellung wird einfach heruntergespielt. Naja, komm, ein Bier am Tag. So schlimm ist es auch nicht. Das nächste, mein Verhalten ist erzwungen. Ich konnte ja gar nichts dafür. Weißt du, meine Freunde haben mich quasi gezwungen. Ich musste so handeln. Ich allein hätte das nicht gemacht, aber die anderen haben mich gezwungen. Oder auch das Nichtwahrnehmen, Leugnen oder Abwerten von Informationen. Und das ist ja diese Spanne. Wir glauben, wir können zum Beispiel Verschwörungstheoretikern oder Leugnern, aus unserer Sicht Leugnern, etwas mit der Wahrheit begegnen. Bringt nichts. In ihrem Kopf wäre das eine Dissonanz, also wird das runtergespielt und reduziert. Das, was du sagst, kommt gar nicht an. Ihr braucht denen nicht mit einer Wahrheit begegnen. Und ihr müsst auch akzeptieren, dass es andere Wahrheiten gibt. Und das Letzte ist noch die selektive Beschaffung und Interpretation von dissonanzreduzierenden Informationen. Ich lese einfach das im Netz nach, was genau zu meiner Wertvorstellung passt. Und da finde ich ja alles. Wir finden zu jeder Meinung, zu jeder Richtung ganz viel im Internet. Bestätigen wir uns einfach. Entweder wird das Verhalten geändert, sodass es zur Überzeugung passt, oder die Überzeugung wird geändert, sodass sie zum Verhalten passt. Oder weitere Überlegungen werden als Rechtfertigung hinzugezogen. Also, naja, die Prüfung war ja vielleicht nicht so wichtig. Also das Schummeln, das macht man nicht. Aber in diesem Falle, ich konnte ja auch kaum lernen, ich war die halbe Woche krank. Also da ist das schon mal okay. Und das Spannende ist, also aus meiner Sicht, wie faszinierend das ist, dass nicht die Wahrheit zählt, sondern dass es darum geht, Dissonanz zu reduzieren. So viel zum zweiten Teil. Und das war, glaube ich, schon ganz schön viel Input. Deswegen habe ich es auch in drei Teile unterteilt. Drei Teile unterteilt? Viele, viele Teile. Der erste Teil war mit Vera Birkenbühl, Thema Abwehrmechanismen. Ich bin okay, du bist nicht okay. Oder ich bin nicht okay, du bist okay. Und hier ging es um die Projektion. Es werden einer anderen Person unbewusst meine eigenen Gefühle und Impulse zugeschrieben. Identifikation, ich übernehme Wertvorstellungen von anderen. Und die Theorie der kognitiven Dissonanz, es geht nicht um die Wahrheit, es geht um Spannungsreduktion im Kopf. Das heißt, meine Annahme, meine Werte, meine Vorstellung müssen zu meinem Verhalten oder zu meiner Einstellung passen. Und ich suche selektiv aus, damit diese Spannung im Kopf so wenig wie möglich entsteht. Ich weiß, das Rauchen ungesund, aber naja, komm, eine Zigarette am Tag. Ich bedanke mich bei euch. Kommen wir im dritten Teil, im nächsten Podcast. Da geht es darum, wie könnt ihr diesen Abwehrmechanismen begegnen? Wie könnt ihr mit Leuten umgehen, die eine andere Wahrheit haben oder die genau in diesen Abwehrmechanismen sind? Und wie könnt ihr auch mit euch selbst umgehen? Was könnt ihr dadurch erreichen? Wie könnt ihr dadurch erfolgreicher kommunizieren? Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal zu den Strategien, damit umzugehen, wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank und eine schöne Restwoche.